Das ist ja ein Menschheitstraum, sich vogelgleich ohne irgendwelche Hilfsmittel in der dritten Dimension zu bewegen. Hier auf der Erde geht das nur mit technischen Hilfsmitteln. Im Weltraum reicht sich einmal mit der Fingerkuppe leicht von der Wand abzustoßen und dann schwebt man da durch die Raumstation und kann Überschläge machen. Es sind Eindrücke, die einen ein Leben lang verfolgen. Und das äußert sich insbesondere dann, wenn man Gelegenheit hat, dort oben mal so ganz normale tägliche Schlagzeilen zu lesen oder irgendwelche Nachrichten zu hören. Und da relativiert sich vieles. Und von daher kann ich sagen, ja, das wird mich bis zum Lebensende begleiten.
Thomas Reiter war im All, insgesamt 350 Tage. Ein deutscher Astronaut. Von denen gibt's ja nicht so viele. Er war auf der Mir und der ISS und sogar draußen im Weltraum, auf Außeneinsatz. Also sozusagen nur er und die Sterne. Diese Erlebnisse, die haben ihn verändert. Seinen Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Es sieht von dort oben unheimlich schön und harmonisch aus und wir alle wissen, dass die Wirklichkeit hier unten eben eine andere ist. Man könnte ja meinen, ja, da oben alle Probleme lösen sich auf. Das ist natürlich nicht der Fall. Alles muss gelöst werden, aber viele dieser Probleme, mit denen wir hier im Alltag zu kämpfen haben, bekommen mit dem Blick von dort oben eine etwas andere Priorität. Also man hat mehr so das Blick für das Gesamte. Also was bedeutet eine bestimmte Entscheidung, eine bestimmte Entwicklung für diese wunderschöne blaue Kugel, die in den endlosen Weiten des Weltraums dahin schwebt?
Das ist das große Ganze, das Thomas Reiter beschreibt. Unten auf der Erde könnte man sagen, da ist das Klein-Klein. Obwohl auch das ja ziemlich bedeutend sein kann, wenn man es nicht in Relation zu kosmischen Dimensionen setzt. Die Konflikte zwischen dem Westen und dem Rest der Welt, vor allem Russland und China, nehmen zu. Noch hält die gewohnte Zusammenarbeit, zum Beispiel in der ISS, aber Raumfahrt, das war stets nicht nur Wissenschaft und Welterkenntnis, sondern immer schon Machtinteresse und militärische Strategie. Darum geht's in dieser Folge von »Der Rest ist Geschichte«. Ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation. For all of us must work to put him there.
John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, spricht 1961 vor dem Kongress. Es ist die Special Message to Congress on Urgent National Needs. Es geht also um Wichtiges, um das Wohl des Landes. Und Kennedy sagt, ich glaube, dass diese Nation sich das Ziel setzen sollte, noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond zu landen und ihn sicher zur Erde zurückzubringen. Hat geklappt. 8 Jahre später ist der erste Mensch tatsächlich auf dem Mond.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Die berühmten Worte von Neil Armstrong. 1969 haben sie bei der Live-Übertragung der Mondlandung über 650 Millionen Menschen gehört. Das Fernsehereignis damals.
Ein Wendepunkt sicherlich, weil es ein PR-Sieg bedeutet. Wenn die Sowjetunion vorher alles zuerst geschafft hat, von Weltraumausstieg über überhaupt nur einen Menschen ins All zu bekommen und dann nur die Mondlandung nicht hinkriegen, dann ist das so ein bisschen, ja, vielleicht im Tennismatch so der entscheidende Satz.
Tim Florian Horn, Astronom und Direktor des Großplanetariums in Berlin. In der Geschichte der Raumfahrt, sagt er, war die Mondlandung ein Wendepunkt.
Aber die Sowjetunion hat umgeschwenkt auf lange Aufenthalte im All und mit den Saljut-Stationen in den 60ern und 70ern neue Maßstäbe gesetzt, während die USA mit dem Auslaufen des Apollo-Programms lange nichts hatten. Und letztendlich war dann das Space Shuttle 1981 schon viel zu spät, um so eine Kontinuität der Erfolge der Apollo-Mission sicherzustellen. während Russland sehr erfolgreich war mit den Soyuz-Raketen und den vielen, vielen Missionen, die dieses Raumschiff oder auch die Rakete geflogen ist und durch die guten Raumstationen, die ja letztendlich in die Mir-Station mündeten oder auch später in die Zusammenarbeit in der internationalen Raumstation ISS.
Also der Mond, wenn da jetzt einer auch mal drauf war, dann war der als Symbol auch ein bisschen abgeräumt.
Ein bisschen abgeräumt und auch ein bisschen schnell vergessen. Bereits bei Apollo 13 merkte man den Rückgang von Einschaltquoten in den USA. Man interessierte sich in der Öffentlichkeit der Vereinigten Staaten nicht mehr allzu sehr für die Mondmission und man sich in den USA ein neues Ziel suchen musste.
Das Apollo-Programm, benannt nach dem griechischen Gott der Künste und des Lichts. Mit diesem Programm will die NASA Menschen zum Mond bringen. 17 Apollo-Missionen gibt es. Es werden Techniken erprobt und schließlich hat Apollo 11 Erfolg. 1969. Insgesamt gelingt der Mondbesuch an unterschiedlichen Landeplätzen 6 Mal. Das letzte Mal 1972. Seitdem war kein Mensch mehr oben. Man hat also sozusagen einen Wettlauf gemacht. Welches System ist das leistungsfähigere? Das war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ganz unwichtig. Da hat man sich miteinander verglichen. Und es waren ja einfach auch unterschiedliche politische Systeme. Das kapitalistische auf der einen Seite, das kommunistische auf der anderen. Und beide wollten beweisen, dass sie es besser können. Man muss sagen, the winner is the USA mit der Mondlandung 1969, oder?
Punktsieg, würde ich sagen, denn die eigentlichen großen Sprünge hat die Sowjetunion geschafft. 1957 Sputnik 1, 1957 auch Laika. Erstes, nicht unbedingt erstes Lebewesen im All, aber prestigeträchtig ein Hund im All. 1959 Luna 2, erste Sonde, die den Mond erreichte. 1961 Juri Gagarin, erster Mensch im All. Valentina Tereshkova, 1963 erste Frau. 1965 Alexei Leonov als erster, der einen Weltraumspaziergang durchgeführt hat.
Das hat eine Menge Druck ausgeübt auf die USA.
Unter anderem Druck und natürlich auch neue Strukturen geschaffen. Die Gründung der NASA als Folge des Sputnik-Schocks 1957 und überhaupt die Idee dann schon 1961, Kennedys Versprechen, wir wollen bis zum Ende der Dekade den Mond erreichen und sicher zurückfliegen. Das war eine große Ansage, wenn 1961 gerade mal die ersten amerikanischen Astronauten kleine Hüpfer ins All gemacht haben, dann zu sagen, ja, bis zum Ende der Dekade, der Mond ist unser. Das ist schon gewagt.
Die Sowjetunion hat eine Menge Aufwand getrieben, um diese ganzen Erfolge, die Sie gerade aufgezählt haben, zu erreichen. Warum war es für die so wichtig?
Auch um den militärisch-industriellen Komplex zu fördern. Auch hier gibt es verschiedene konkurrierende oder gab es konkurrierende Ingenieurbüros, die verschiedene Ideen sich ausgedacht haben, wie man vielleicht auch zum Mond kommt, wie man verschiedene Raketen baut. Und auch hier war es die Idee, es militärisch zu nutzen. Aber in der Sowjetunion war früher schon besser bekannt, dass die propagandistische Möglichkeit, das zu verwerten, deutlich größer ist.
Sputnik-Schock, haben Sie gerade gesagt. Das ist ja schon ein interessantes Wort, das sich etabliert hat. Einfach dafür, dass ein Satellit, Sputnik 1, ein sowjetischer Satellit, in der Erdumlaufbahn war und über Radiowellen so ein bisschen gepiept hat. Wieso war das so schockierend?
Weil man damit bewiesen hat, dass man ein künstliches Himmelsobjekt, ein Sprengkopf womöglich, an jeden beliebigen Ort der Erde bringen kann. Hallo, schaut mal, ich bin über euren Köpfen, ihr seid nicht mehr sicher. Das können wir jetzt und das können wir friedlich nutzen hier für so ein piependes Ding, was Wissenschaft betreiben soll im weitesten Sinne oder Prestige darstellt. Aber auch unsere Waffen sind fähig, jeden Ort der Erde zu erreichen.
Das heißt, eigentlich ist Sputnik so eine kleine Kugel mit ein paar Antennen dran, aber dass er in der Umlaufbahn war, hat gezeigt, es gibt eine Bedrohung.
Es gibt eine Bedrohung und es gibt einen Fortschritt, der vielleicht etwas diffus ist, weil natürlich so ein Sprengkopf zu der Zeit noch viel mehr gewogen hat als ein Sputnik. Und das nur eine Frage der Zeit war, das dann so zu miniaturisieren, dass man es auch wirklich militärisch nutzen kann.
Und dieser Schock, der löst bei den Amerikanern aus, dass sie gleichziehen wollen, dass sie ja es ist wahrscheinlich auch einfach eine symbolische Geschichte, oder? Also die Russen sind da oben, beziehungsweise die Sowjets sind da oben und wir noch nicht. Das heißt, wir sind schlechter als die. Also das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Das spielt auch sicherlich eine Rolle, das Ziel, den ersten amerikanischen Satelliten zu starten. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, weil das amerikanische Weltraumprogramm eher schwierig organisiert war, konkurrierende Gruppen in verschiedenen Heeresbereichen, die eher militärisch versucht haben, Raketen zu starten und eigentlich vor allem durch die deutschen Wissenschaftler geprägt wurden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA, naja, verschleppt ist das falsche Wort, aber mitgenommen wurden, denen eine Perspektive geboten wurde. Und berühmtester Wissenschaftler ist Werner von Braun, der eine große Karriere in der NASA vollführte, denn er ist so ein bisschen der Vater der modernen Raumfahrt, so könnte man es sagen, aber eben auch mit einer kritisch zu betrachtenden Geschichte. Und erst mit der Gründung der NASA, der zivilen Weltraumbehörde, gab es einen Ort und eine Organisationsform, die zum Ziel bekommen hat, wir starten Raketen, wir bauen Raketen und wir bringen Menschen in den Orbit und irgendwann zum Mond.
Die deutschen Wissenschaftler sind nach dem Zweiten Weltkrieg interessant für die Vereinigten Staaten, weil sie mit Raketentechnik Erfahrung haben. Für die Wehrmacht hatten sie eine neue, weitreichende Waffe entwickelt, die sogenannte V2. Werner von Braun hat das Programm in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde an der Ostsee geleitet und 1942 tatsächlich eine Rakete bis an die Grenze des Weltraums geschossen. Werner von Braun wird deshalb heute noch oft als Vater der Raumfahrt bezeichnet. Der Wissenschaftshistoriker Christopher Lauer sagt, das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig.
Ja, je nach Definition, wo der Weltraum anfängt, stimmt das. Und ich kann auch verstehen, dass sehr viele Leute sehr großes Interesse daran hatten, die Entwicklung der V2-Rakete, die ja unter bestialischen Umständen dann später auch geschah, insbesondere die Herstellung. Da wurden Zwangsarbeiter eingesetzt, die umkamen, hingerichtet worden sind, aufgrund der Arbeitsbedingungen einfach gestorben sind. Ja, da kann ich zumindest nachvollziehen, warum man dann versucht, das im Nachhinein noch irgendwie so darzustellen, als ob das irgend so einem höheren Ziel man da irgendwie verfolgt hätte. Aber man muss sagen, das ist zumindest meine Auffassung und dann eine etwas kritischere Lesart, dass die V2-Rakete am Ende dann den Weltraum touchiert hat, möchte ich mal sagen, war im Grunde genommen eine Konsequenz aus den Leistungsanforderungen, die das Heereswaffenamt an diese Rakete gestellt hat. Dass man also gesagt hat, hier, du musst eine Tonne Sprengstoff über, ich glaube, 260 oder 70 Kilometer weit transportieren können. Und das funktionierte halt eben in einer ballistischen Kurve und dann ist das Mathematik, dann bist du irgendwann bei 80 Kilometern oben und dann hat man gesagt, ja, das war ja schon irgendwie im Grunde genommen eigentlich der Weltraum, so.
Also die V2 hat 1942 die Atmosphäre möglicherweise verlassen. Aber der Weltraum, der war ja nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war der Gegner.
Werner von Braun war der Sohn von Magnus von Braun, der noch in der letzten Regierung vor Hitler Reichslandwirtschaftsminister war. Der Magnus von Braun war also gut vernetzt im Deutschen Reich und später auch im Nationalsozialismus. Werner von Braun ist ein Adeliger, der adelig aufgezogen worden ist, also mit Bediensteten. Bevor sein Vater da also Minister war, war er da Sparkassendirektor und so. Also der Vater hatte Verbindungen und Werner von Braun wurde entsprechend aufgezogen. Es ranken sich dann viele Legenden um ihn, also von Braun, dass er schon in frühester Kindheit raketenbegeistert war. Das lässt sich aufgrund dieses anekdotischen Charakters, lässt sich davon vieles nicht richtig überprüfen.
Ein Raketenenthusiast aus dem Adel. Das passt. Werner von Braun wird durch Vermittlung seines Vaters Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Und dort findet er kompetente Wissenschaftler.
Was geschehen ist, dass halt eben Walter Riedel und Arthur Rudolph zum Heeresamt Prüfwesen gewechselt sind, ungefähr zur selben Zeit, als auch dann Werner von Braun dorthin wechselte. Und dieser Walter Riedel war dann ein Mitarbeiter von Werner von Braun und Walter Riedel war dann halt eben in der Lage, dieses Aggregat 2 zu konstruieren. Und dieses Aggregat 2 war dann die erste Flüssigkeitsrakete, die quasi erfolgreich aus Eigenproduktion, sagen wir mal, des Heereswaffenamtes gestartet werden konnte an der Ostsee.
Werner von Braun war der technische Direktor. Die Arbeit haben aber offensichtlich andere Leute gemacht. Er hat es aber geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg dann tatsächlich als derjenige dazustehen, der da im Wesentlichen irgendwie so Raumfahrtsachen gemacht hat und die große Erfahrung und das große Wissen hat. Wie ist ihm das gelungen?
Wie hat er es geschafft? Ja, weil keiner genau nachgefragt hat und weil Werner von Braun ein Bedürfnis in Nachkriegsdeutschland bedient hat, nämlich, es war ja nicht alles schlecht. Guck mal her, jetzt erklärt ein Deutscher den Amerikanern, wie man in den Weltall kommt. Das ist doch großartig, ne? Also mit Figuren wie Werner von Braun konnte man so ein bisschen vergessen, dass man im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel ungute Sachen gemacht hat. Und dann wollte man ihm auch einfach alles glauben. Da hat niemand nachgefragt, ja, wie war das denn wirklich? Werner von Braun hat aber auch eiskalt gelogen. Es gibt eine Anekdote, wo er dann von einer dieser Mitarbeiterinnen bei der NASA, die da immer gerechnet haben, gibt es ja auch einen Film drüber, über diese schwarzen Frauen, die da immer alles ausrechnen mussten. Die hatte dann also davon gehört, dass da Zwangsarbeiter bei der V2-Produktion irgendwie eingesetzt worden sind. Darüber gab es ja auch Berichterstattung in den USA. Da ist die Wut entbrannt, in Brauns Büro gerannt und hat gesagt, sag mal, stimmt das? Und hat der eiskalt ins Gesicht gelogen und gesagt, nö, da wäre nichts dran. Also es ist diese Mischung. Er konnte sehr charmant sich selber darstellen und dann gehst du nicht davon aus, dass das, was der da erzählt, alles überhaupt nicht stimmt. Presenting this week,
Dr. Werner von Braun. The training methods for future space flight and the special equipment needed for survival are much like those of present high altitude flying.
Werner von Braun in der Disney-Produktion Man in Space aus dem Jahr 1955. Der Mann, der im Nationalsozialismus noch Waffen entwickelt hat, wird nun Raumfahrtbotschafter im Fernsehen. Über diesen merkwürdigen Wandel macht der amerikanische Satiriker Tom Lehrer den Song Werner von Braun unter Verwendung deutschen Liedguts von O du lieber Augustin bis zur Nationalhymne.
Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmatzi, says Werner von Braun.
Tom Lehrer singt über Werner von Brauns moralische Flexibilität und seine Karriere in den USA. Wenn die Raketen, singt er, einmal oben sind, wen kümmert's, wo sie runterkommen?
Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.
Werner von Braun hat die Apollo-Rakete mitentwickelt und stand im Kontrollraum bei der Mondlandung 1969. Danach wurde er Direktor des NASA-Planungsbüros, das sich mit der Zukunft der Raumfahrt beschäftigen sollte. Die war tatsächlich offen zu diesem Zeitpunkt. Was könnte das nächste Ziel sein? Der Mars? Das entsprechende Programm wurde wegen fehlender Finanzmittel eingestellt. Die Antwort auf die Sparmaßnahmen war das Space Shuttle-Programm, das Menschen und Material viel billiger ins All bringen sollte. Noch einmal Tim Florian Horn.
Das war das Neue und die große Idee, Geld zu sparen. So ein Start einer Saturn V war unheimlich teuer und natürlich auch nicht nachhaltig in irgendeiner Weise. Die Idee beim Space Shuttle war, man startet wie eine Rakete, landet aber wie ein Flugzeug. Die Realität war dann doch eine andere. Die Wartungskosten waren so hoch, dass sich das am Ende eigentlich nie gerechnet hat.
Aber eine faszinierende Idee, die so faszinierend ist, dass sie sogar Teil eines James-Bond-Films geworden ist. Also da haben wir in den 80ern ja alle mit großen Augen drauf geguckt.
Andere Filme versprechen Ihnen vielleicht den Mond. Wir liefern Ihnen Moonraker. Moonraker, streng geheim.
Ich habe jetzt leider die Musik im Ohr. Das ist natürlich jetzt keine Hilfe gerade. Aber natürlich war das in den 80ern oder auch noch Anfang der 90er eine andere Weltraumbegeisterung. Es war ja so ein bisschen noch immer der Rest von ja so einem Weltraumwettrennen, Buran, die russische oder die sowjetische Kopie des Space Shuttles flog autonom. Ganze 2 Missionen haben funktioniert. Dann brach weiter die Sowjetunion auseinander. Es waren keine Mittel mehr da. Aber wir sehen in den 90ern auch eine viel stärkere europäische Beteiligung an Projekten oder auch eine deutsche Beteiligung. Deutsche Astronauten sind mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Und ich glaube, dass das in der deutschen Bevölkerung und der deutschen Öffentlichkeit noch viel präsenter war als vielleicht andere Missionen, so wie es vielleicht war, als Sigmund Jähn das erste Mal auf eine Mission geflogen ist, wo ein Deutscher mit an Bord war.
Das war jemand aus der DDR.
Das war jemand aus der DDR, der erste ostdeutsche Astronaut, der erste westdeutsche war dann einige Zeit später Ulf Merbold.
Die Sowjetunion setzt zunächst nicht auf so ein Space Shuttle-System, sondern auf das sogenannte Soyuz-Programm. Also was ist der Unterschied eigentlich? Wieso eigentlich funktioniert offensichtlich die sowjetische Raumfahrt zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser als die amerikanische?
Weil vielleicht robuster gebaut wurde. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Mehr, wie Ingenieure vorgehen. Bei der NASA ist es ja heute noch so, sie haben das gefühlt eine riesige Behörde, die aus Versehen Raketen baut, so ganz nebenbei. Und in der russischen Raumfahrt wurde von vornherein geguckt, das muss in harschen Temperaturen in Kasachstan, in Baikonur gestartet werden können. Sie gehen vielleicht also grundsätzlich erst einmal anders an so ein Projekt heran. Und die Soyuz-Raketen, die seit Mitte der 60er dann voll funktionsfähig sind, das Arbeitstier der russischen Raumfahrt noch heute. Heute arbeitet man mal an einer Nachfolge einer neuen Rakete, einer neuen Kapsel und hat währenddessen eigentlich nur iterativ immer verbessert. Computersysteme eingebaut, digitale Messsensoren eingebaut. Aber die Grundidee, wie Start und Landung funktionieren, sind eigentlich seit 1963, 64 im Design unverändert.
Die Mondlandung 1969, dass die passiert ist, das weiß wahrscheinlich jeder. Aber was waren denn danach dann die großen Herausforderungen, die auch gemeistert wurden? Also was waren die großen Erfolge der Raumfahrt zwischen 1969 und so den 1980er, 90er Jahren?
Ich denke, dass das vielleicht auch das Apollo-Soyuz-Programm war, ein internationales Programm, das zum Thema Völkerverständigung beigetragen hat. Also eine Apollo-Kapsel und ein Soyuz-Raumschiff sind im Orbit zusammengekoppelt. Und dann denke ich, dass es ja mit dem Zerfall der Sowjetunion und die vielen Raumstationen, die da gestartet wurden, diese neue Öffnung war, die die großen Meilensteine bedeutet hat. Dass ein Space Shuttle zur Mir-Station geflogen ist und da mehrmals angedockt hat. Dass amerikanische Astronauten oder deutsche Astronauten auf der Mir gearbeitet und gelebt haben, das ist gerade nach diesen vielen Herausforderungen aus dem Kampf der Systeme ein Meilenstein der internationalen Zusammenarbeit. Und dann natürlich letztendlich die internationale Raumstation, die wirklich als größtes Projekt, als größtes internationales Projekt der Menschheit gewertet werden muss.
1983 gab es noch Ronald Reagans Plan, den Krieg sozusagen auch ins Weltall zu tragen. Star Wars nannte man das dann passenderweise auch, also ein System zu installieren, das in der Lage ist, russische Atomraketen abzufangen. Ich glaube, das war auch der Hintergrund sogar von diesem James Bond-Film oder jedenfalls sowas Ähnliches. Das war echt Konfrontation.
Das war vielleicht aber auch die Idee, die Sowjetunion nochmal an den Rand ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten zu treiben und damit in den Ruin. Ich bin kein Politikwissenschaftler, das steht mir nicht zu, da vielleicht drüber zu spekulieren. Aber im Nachhinein bedeutet ja, dass diese Hochrüstung auch im Bereich der Raumfahrt, ja den sowjetischen Kommunismus, das Staatssystem, die Planwirtschaft überfordert hat und letztendlich in den Ruin getrieben hat. Hätte Reagan sich das vorher überlegt, wir machen hier irgendwie ein Projekt, wir tun mal so, wir machen hier für 100 Milliarden US-Dollar SDI, wir machen hier Star Wars und wir kündigen das mal an und dann muss die Sowjetunion mitziehen und dann machen wir die platt dadurch, dann wäre das ein genialer Schachzug gewesen. Ob das wirklich so war, glaube ich nicht. Das war hier so ein Hirngespinst von Reagan, denn die Umsetzbarkeit, mit Laserwaffen da durch die Gegend zu schießen, war wirklich noch Science Fiction. Der wirkliche Planungsstand war ein anderer.
Strategic Defense Initiative, SDI, hat nie funktioniert.
Wurde nie gestartet, hat nie funktioniert, liest sich auf dem Papier wirklich toll, wie ein James-Bond-Film.
Raumfahrt, das bleibt eben oft ein Traum. Und der wird nicht nur in den USA und der Sowjetunion geträumt, sondern auch in China, in Indien, Japan und in Europa. 1975 wird die ESA gegründet, die European Space Agency.
Für Europa war es wichtig, einen eigenen Zugang zum All zu finden. Es gab französische Projekte, es gab britische Raketenprojekte, die auch geflogen sind. Aber erst mit Ariane, mit einem wirklichen europäischen Trägersystem, wurde auch eine europäische Zusammenarbeit greifbar. Wir sehen das ähnlich bei Airbus, auch hier ein multinationales Unternehmen. Und letztendlich ist Ariane nichts anderes, außer dass sie keine Flugzeuge bauen, sondern Raketen, um einen strategischen Zugang zu ermöglichen, aber auch eigentlich für europäische Unternehmen oder europäische Nationen einen kostengünstigen Zugang. Ariane 4, die Trägerrakete, war ein großes, erfolgreiches Projekt. Der Nachfolger Ariane 5 auch. Und seit wenigen Tagen, seit wenigen Wochen dann die Ariane 6 auch erfolgreich gestartet. Bis auf die Zündung der letzten Stufe zum Schluss hat alles super geklappt. Und wir brauchen, wie gesagt, wirklich einen eigenen Zugang und eine Unabhängigkeit gegenüber den neuen großen Playern, ob das China ist oder Firmen wie SpaceX oder Blue Origin.
In der Raumfahrt spiegelt sich die Geopolitik. Eigentlich ist sie sogar ein Mittel geopolitischen Kräftemessens. Im Kalten Krieg sind es die politischen Blöcke, die sich einen Wettlauf ins All liefern. Anschließend gibt es intensive internationale Zusammenarbeit auf den Raumstationen Mir und ISS. Und heute sind die Spannungen zurück. Russland will sich zurückziehen und die ISS nicht länger mitbetreiben. Die Zeichen stehen auf Konfrontation, oder?
Ich würde nicht so weit gehen, dass wir wirklich in einer Zeit sind, wo eine neue Konfrontation da ist. Also man sieht, mit dem Zerfall der Sowjetunion hat es erst so richtig funktioniert in der Zusammenarbeit. Man sieht einen Schulterschluss mehr der Länder und Schulterschluss der Weltraumagenturen in den 2000ern, auch noch Anfang der 2010er. Und erst neuerdings mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich die westlichen Weltraumagenturen einer neuen Politik besonnen und überlegen natürlich, wie kann hier eine wissenschaftliche Zusammenarbeit noch aussehen. Gerade in der Internationalen Raumstation ist man dazu übergegangen zu sagen, naja, wir haben jetzt hier als größtes Friedensprojekt der Welt 20 Jahre ohne Probleme zusammengearbeitet. Wollen wir doch schauen, dass das vielleicht die letzte Bastion der guten Zusammenarbeit bleibt. Und so ist es im Moment. Man sieht keine Spannung in der Zusammenarbeit zur Raumstation. Man sieht ja auch, wenn man aus der Raumstation runterguckt auf unseren Planeten, dann ist das ja vielleicht auch heilsam, dass man eine Erde sieht, ohne Grenzen zwischen den Ländern. Denn Sie sehen aus dem Weltall nicht, wo die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist oder die Grenze zwischen den USA und Kanada. Das ist ein weltumspannender Blick und ein friedlicher Blick auf einen gemeinsamen Planeten, sodass ich mir ja eigentlich wünschen würde, dass wir alle Menschen diesen friedlichen, ja, oder friedensstiftenden Blick auf unseren Planeten bekommen könnten.
Diesen Blick auf den einen Planeten, den hat Thomas Reiter selbst gehabt, als Astronaut, der 166 Tage auf der ISS war. Dass er sich für die Raumfahrt begeistert hat, das liegt an der Mondlandung. Was haben Sie gemacht in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969?
Ja, ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern. Mein Vater, der hatte mich in der Frühe geweckt. Wir sind dann zu Nachbarn gegangen. Die hatten als einzige so in der gesamten Nachbarschaft schon einen Farbfernseher. Und dann habe ich das dort miterlebt, diese ersten Bilder so ein bisschen schemenhaft, als Neil Armstrong da auf der Treppe runtergehüpft ist und dann diese berühmten Worte gesprochen hat, die ich damals als Elfjähriger zwar noch nicht verstanden habe, aber das wurde dann ja gleich übersetzt und gesagt. Und ich muss sagen, dass mich damals die Vorstellung, dass man mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers steht, genauso fasziniert hat wie heute. Also da kriege ich auch heute noch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Gänsehaut in Sachen Raumfahrt, das kennen wahrscheinlich viele. Der Erfolg von Science-Fiction-Serien spricht dafür. Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Wir befinden uns in einer fernen Zukunft.
Und es ist ja wirklich faszinierend, sich vorzustellen, dass man Reisen zu entfernten Planeten macht, zu einer Lebensform vielleicht, und in so coolen Uniformen und mit Beamen und Lichtgeschwindigkeit.
Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise.
Aber davon sind wir ja weit entfernt. Bislang waren wir eben nur auf dem Mond. Aber warum waren wir eigentlich da? Weil wir es können, beziehungsweise konnten?
Ja, es geht bei dem Mond zunächst mal um wissenschaftliche Fragestellung. Der Mond ist gewissermaßen ein Geschichtsbuch für die Entwicklung unseres eigenen Planeten und der anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Er ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und da kann man eben viel über die Evolution der Planeten lernen. Zweitens wissen wir, dass es dort Ressourcen gibt. An allererster Stelle Wasser in den Polregionen. Wasser ist natürlich eine ganz wichtige Ressource zum Trinken, zur Herstellung von Sauerstoff und Treibstoff, gegebenenfalls, um dort oben dann auch Pflanzen anzubauen. An dritter Stelle ist die erdabgewandte Seite natürlich eine hervorragende Beobachtungsplattform. Wir wissen alle, dass hin und wieder mal Felsbrocken auf die Erde niederstürzen aus den Tiefen des Weltraums. Und wenn das eben größere Brocken sind, könnten die schon großes Unheil anrichten. Und das Entscheidende ist, die möglichst früh zu erkennen, um sie dann gegebenenfalls abzulenken. Und als letzter Punkt kann man sagen, mit einem Sechstel der Schwerkraft ist es von dort aus natürlich viel einfacher, dann weiter in den Weltraum zu fliegen Richtung Mars und anderer Planeten, als das hier von der Erde aus möglich ist. Also das sind zunächst mal vier Gründe. Es gibt technologische Aspekte, die da natürlich noch eine Rolle spielen. Und bisher hat es eben nur in den 70er, Ende der 60er, 70er Jahre geklappt. Und jetzt kommt so eine Phase, die vor uns liegt, in der eben Menschen wieder auf die Oberfläche des Mondes zurückkehren. Wir haben zuletzt gesehen, dass die Chinesen zwei Missionen auf der erdabgewandten Seite nieder auf die Oberfläche gebracht haben. Und das ist schon eine tolle Leistung. Also es tut sich einiges in puncto Mond.
Ja, in den 60er Jahren ging es noch nicht so sehr um die Punkte, die Sie jetzt gerade gesagt haben. Da ging es eher darum, besser zu sein als die Sowjets, vermute ich mal. Also ja, auf den Mond zu fliegen ist ja wirklich, das ist ein Menschheitstraum. Es gibt Romane, die darüber geschrieben worden sind. Man brauchte wahrscheinlich diese Kraft und Kennedy hat sie mobilisiert, um sozusagen im Vergleichskampf der großen Blöcke überhaupt irgendwie so weit zu kommen, ne?
Ja, in der Tat. Es war damals ein technologischer Wettkampf. Es ging darum zu demonstrieren, wer eben die Führerschaft in diesem hochtechnischen Bereich hat. Und da war die Reise zum Mond eben das Feld, auf dem dieser Wettkampf ausgetragen wurde.
Sie waren dann selbst auch Teil dieses Space Race, nennt man es ja, zwischen den USA und der Sowjetunion in den 80er und 90er Jahren. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also wie diesen ideologischen Konflikt und der dann auf dem technologischen Gebiet sozusagen ausgetragen wurde. Nachher hat man ja dann viel zusammengearbeitet, aber erstmal war es noch ein Wettlauf.
Ja, nun muss ich sagen, so in den 80er Jahren habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, dass ich jemals die Gelegenheit haben würde, aktiv in der Raumfahrt eine Rolle zu spielen. Und die 80er Jahre waren natürlich geprägt durch den Erstflug des Space Shuttle 1981 und dann etwas später der Start von dem ersten Modul der Mir-Station 1986. Ich muss sagen, dass ich das so eigentlich nur am Rande wahrgenommen habe. Also insbesondere was in Russland passierte, da hörte man hier in den Medien eigentlich recht wenig davon. Natürlich der Erstflug von dem Shuttle war eine Riesensache. Dann 1986 dieser dramatische Unfall und das war dann verrückterweise auch genau das Jahr, in dem ich dann das erste Mal an so einem Astronautenauswahlverfahren teilgenommen habe. Und da überlegt man sich dann schon sehr genau, ob das wirklich eine Tätigkeit ist, die man verfolgen möchte.
Liftoff of the 25th Space Shuttle Mission and it has cleared the tower.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
1986, am 25. Januar, explodiert das Space Shuttle Challenger 73 Sekunden nach dem Start in Cape Canaveral. Die 7 Besatzungsmitglieder sterben. Ursache ist ein defekter Dichtring an einem der Feststoffraketenbooster. Durch die Kälte an diesem Tag ist er mürbe geworden. Es gibt ein Leck und das führt zur Entzündung des Haupttreibstofftanks. Eine Katastrophe, die das Space Shuttle-Programm für 3 Jahre unterbricht und zu einer vollständigen Überarbeitung der NASA-Sicherheitsstandards führt. Raumfahrt lotet trotz aller Forschung und entwickelter Technik Grenzen aus. Und das kann schiefgehen. Thomas Reiter hat trotzdem weitergemacht mit dem Astronautentraining und war erfolgreich. Geholfen hat ihm dabei sicher, dass er schon vorher eine Ausbildung zum Kampfpiloten bei der Bundeswehr gemacht hatte. Und tatsächlich haben Raumfahrt und Militär ja was miteinander zu tun.
Ja, also zunächst mal kann ich sagen, dass die NASA, die Europäische Raumfahrtagentur ESA und genauso die russische Raumfahrtagentur Roskosmos rein zivile Aufgaben wahrnehmen. Aber Sie haben natürlich recht, die Raumfahrttechnologie ist per se Dual-Use. Dennoch wird getrennt, was also rein militärische Programme sind, wird in USA, in Europa und auch in Russland von anderen Organisationen gemacht als denen, mit denen wir direkt Kontakt hatten durch die Ausbildung im Zuge der Vorbereitung für unsere Missionen.
Wie hat sich denn die Zusammenarbeit verändert? Also erst auf der Mir, dann auf der ISS, dazwischen liegen so ungefähr 10 Jahre bei Ihren Aufenthalten. Haben Sie da eine Veränderung bemerkt? Inzwischen war die Entspannung ja auch noch ein bisschen weiter vorangeschritten.
Ja, in der Tat. Also wir haben gewissermaßen dann den Einzug der NASA in dem russischen Sternstädtchen direkt miterlebt. Wir hatten dann tolle Lernunterlagen gehabt. Die ganzen Ausbildungsmaterialien waren sowohl in Englisch als auch in Russisch. Für die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen waren teilweise dann auch in den Unterrichten Übersetzer, weil die eben auch da ins kalte Wasser geschmissen wurden und in kürzester Zeit dann eben diese Technik lernen mussten. Und umgekehrt waren natürlich dann auch viele der russischen Kolleginnen und Kollegen in Houston, in dem Ausbildungszentrum der NASA. Also das war eine Zusammenarbeit, die wirklich gewachsen ist, die einen guten Zusammenhalt gebracht hat. Und ich bin sicher, dass diese Wurzeln, die damals entstanden sind, auch heute noch dafür zuständig sind, dass trotz dieser geopolitischen Lage die Zusammenarbeit an Bord der Raumstation noch relativ gut klappt.
Aber man sieht daran, wie viel Einfluss sozusagen die geopolitische Lage hat. In den ersten Zeiten war es ein Wettrennen der Blöcke, dann gab es eine lange Phase der Zusammenarbeit zwischen den Sowjets, den Amerikanern, der ESA, aber eben auch dann den Russen anschließend. Und jetzt scheint es wieder zu kippen, ne?
Ja, also in manchen Bereichen ist es gekippt. Ja. Die Europäische Raumfahrtagentur hat unmittelbar nach Ausbruch des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine durch den ESA-Rat, dort sind alle Mitgliedsländer eben vertreten, 2 große Kooperationsprogramme von einem auf den nächsten Tag beendet. Das eine war das ExoMars-Programm, wo eigentlich alles schon fertig war. Genauso ein Programm zur robotischen Erkundung des Mondes. Immerhin kann man sagen, im Bereich der internationalen Raumstation funktioniert die Zusammenarbeit noch. Aber ja, Sie haben recht, in anderen Bereichen wurde das dann von heute auf morgen durch solche politischen Entwicklungen dann beendet.
Wird sich das vielleicht verändern, wenn Raumfahrt mehr und mehr ein Geschäftsfeld für Privatunternehmer wird? Das ist ja im Augenblick schon der Fall.
Die kommerzielle Entwicklung in der Raumfahrt, die schreitet mit großen Schritten voran, da haben Sie vollkommen recht. Und das führt natürlich auch dazu, dass immer mehr Dienste dafür zur Verfügung stehen, die wir nutzen können. Dort wird auch übrigens der größte Umsatz gemacht, also nicht etwa bei dem Bau von den Satelliten oder den Raketen. Ungefähr 75% des weltweiten Umsatzes wird durch diese weltraumgestützten Dienste gemacht. Und das zeigt eben, dass Raumfahrt inzwischen auch ein ganz, ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor ist.
Ohne Raumfahrt keine Satellitennavigation und kein Regenradar. Und ohne die Forschung im All weniger Fortschritt. Thomas Reiter hat im All mehr als 70 Experimente betreut. Was kann man dort herausfinden, was man nicht auf der Erde erforschen kann?
Es gibt 4 fundamentale Kräfte in der Physik. Und eine dieser fundamentalen Kräfte ist die Schwerkraft. Auch wenn man die genau genommen im Weltraum nicht ausschaltet, aber dadurch, dass man sich im freien Fall befindet, wirkt die Schwerkraft eben nicht. Und diese Schwerkraft beeinflusst viele, viele Prozesse. Und wenn ich eben diesen Parameter ausschalten kann, eröffnen sich plötzlich Möglichkeiten, Prozesse besser oder genauer zu verstehen, die ich hier auf der Erdoberfläche unter dem Einfluss der Schwerkraft eben nicht verstehen kann. Und dafür gibt es viele Beispiele. Ich will nur mal eins herausgreifen, was, glaube ich, ganz aktuell ist. Wir haben Corona einigermaßen hinter uns gebracht. Das menschliche Immunsystem ist also ein hochkomplexes System. Und wenn man in die Schwerelosigkeit kommt, wird dieses Immunsystem nahezu abgeschaltet. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, bestimmte Mechanismen im Detail zu untersuchen und zu verstehen, um dann hier auf der Erde Gegenmaßnahmen zu treffen. Das ist eben, denke ich, ein gutes Beispiel, was zeigt, wie sehr die Forschung dort oben für uns hier auf der Erde von Bedeutung ist.
Die Raumfahrt, sie ermöglicht Forschung, aber sie ist auch einfach spannend. Denn den eigenen Planeten verlassen, das können wir Menschen ja eigentlich gar nicht. Und mal nachgucken, wie der von oben aussieht oder sogar vom Mond aus. Heute kann das jeder, wenn er es sich leisten kann. Raumfahrt ist Teil der Tourismusbranche, wenn auch nur für ganz wenige.
Die Raumfahrt ist im Grunde eine der größten Menschheitsträume. Wir haben davon geträumt, die Erde zu verlassen und zu fliegen. Wir haben davon geträumt, den Mond zu erreichen. Das haben wir geschafft, auch wenn das eine gewisse amerikanische Prägung hatte. Wenn wir jetzt zum Mond zurückkehren, werden wir das international tun. Auch wenn es die Artemis-Mission ist, ist europäische Technik an Bord und vielleicht ja sogar eine Europäerin oder ein Europäer.
Raumfahrt kann verbinden und Zusammenarbeit macht vieles leichter und billiger im All. Aber bei der Raumfahrt zeigt sich eben auch, wie viel Zusammenarbeit gerade global möglich und erwünscht ist. Auch weil Raketen und Satelliten nicht nur zivilen Nutzen haben, sondern auch militärisch-strategischen. Und weil Raumfahrt technologisch und finanziell so aufwendig ist, ist sie auch ein Spiegel für die Leistungsfähigkeit eines Landes oder eines Systems. Wer hier Erfolg hat, der findet weltweit Beachtung, wie China jüngst mit seiner Mission auf die Rückseite des Mondes. Manchmal landet der Menschheitstraum unsanft in der Realpolitik. Aber die Raumfahrt spornt uns doch auch an, mit dem Blick von oben uns als eine Menschheit zu verstehen. Klingt vielleicht pathetisch, aber das Raumschiff Erde ist das Einzige, das uns alle beherbergen kann. Vielen Dank an Thomas Reiter, Tim Florian Horn und Christopher Lauer. Recherche Josephine Kuban, Regie und Produktion Robert Hausburg, Redaktion Laura Kingston und Monika Dittrich. In der nächsten Folge fangen wir in puncto Forschung nochmal von vorne an. Es geht um die Geschichte der Schule.
Das dreigliedrige Schulsystem hat sich auch deshalb durchsetzen können, weil auch in der Bevölkerung es, also das Gymnasium, einen spezifischen Ruf hatte und ein spezifisches Bild von einem gebildeten Menschen. Es gab so ein Bild, das Gymnasium brauchen wir. Und wenn Sie das abschaffen wollen, das ist schlecht.
Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Wie treffe ich eigentlich die beste Entscheidung? Mit dem Kopf oder mit dem Bauch oder mit beiden? Wie könnte unser Alltag sich durch ChatGPT und Co. verändern? Und können wir das Klima retten, wenn wir mehr Bäume pflanzen? Mit solchen komplexen Fragen beschäftigt sich der Podcast Quarks Daily immer mit aktuellstem Wissensstand der Forschung. Quarks Daily gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link, den packen wir euch ganz bequem auch in die Shownotes.